Einen schönen Science-Samstag wünsche ich euch, ihr Lieben. Ihr wisst ja, Luisa ist im Urlaub, aber das Schöne ist, ich bin heute trotzdem nicht alleine. Ich habe mir einfach eine andere tolle zweite Stimme dazu geholt, Jasmin Lörchner. Hallöchen.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, vielleicht kennt ihr ihre Stimme, denn sie hat auch einen Podcast, den ihr unbedingt hören solltet, falls ihr ihn noch nicht kennt. Der heißt Her Story, Geschichten von Frauen und Queers. Es geht um Menschen, die Geschichte geschrieben haben, in Politik, in Wissenschaft. Und es sind nicht immer nur Vorbilder. Also es wird oft sehr spannend in den Folgen und man erfährt so Seiten von Menschen, die man definitiv noch nicht kannte. Und es gibt es auch als Buch, können wir direkt an dieser Stelle auch mal verraten. Nicht nur Heldinnen, 20 Frauen, die Geschichte schrieben. Jasmin, magst du dich mal kurz vorstellen? Du sitzt ja hier, also wir sehen uns auch digital, so wie ich das mit Luisa auch immer habe, aber du sitzt gar nicht in Deutschland.
Nee, ich sitze in den USA, in Arizona, in der Wüste sozusagen. Das hat keinen Einfluss darauf, wo ich podcasten kann, wie ich podcaste. Also wir können uns ja in den Zeiten der Digitalisierung super zusammenschneiden und zusammen telefonieren, genau. Ja, ich bin freie Journalistin, habe eigentlich den Schwerpunkt Geschichtsjournalismus mittlerweile. Ich habe im Finanzjournalismus angefangen, glaubt man gar nicht, Wirtschafts- und Finanzjournalismus, und habe mich dann aber meinem Steckenpferd zugewandt, der Geschichte. Ich habe damals auch Geschichte studiert und habe dann gedacht, jetzt ich kehre wieder zu meinem Leidenschaftsthema zurück und schreibe jetzt relativ viel für den Spiegel, habe auch für GeoEpoche, für Mare und so weiter geschrieben und hoste seit 2020 also meinen Podcast Her Story. Und ja, es ist eine große Freude, Frauen auszugraben, ja, sozusagen.
Wenn man einen Podcast hört, dann entdeckt man sehr viele Frauen und Queers, die man einfach nirgendwo anders hören würde oder von denen man vielleicht noch nie was gehört hat. Mhm. Vielleicht kannst du uns mal erklären, warum dir das so am Herzen liegt und wie das überhaupt sein kann, dass wir die alle nicht kennen.
Ich bin halt oft bei meinen Recherchen so in so Halbsätzen irgendwie über einen Namen gestoßen, wo ich dachte, das klingt irgendwie, ist eigentlich irgendwie ganz interessant. Und wenn man dann so ein bisschen rumgräbt und so ein paar mehr Infos findet, dann sind das so ganz faszinierende Geschichten. Und ich stelle immer wieder fest, dass Frauen und auch eben Queers ziemlich häufig ja in diese Nebenrolle verbannt werden, also in den Halbsatz oder in die Fußnote. Und bei Queers kommt natürlich noch dazu, die hatten ja noch nie viel Sichtbarkeit, noch weniger Sichtbarkeit, waren noch marginalisierter als Frauen und sind ja auch, je nachdem in welcher Zeit, über welche Zeit wir sprechen, ja auch überhaupt noch weniger verstanden worden als heute sozusagen. Also das heißt, auch eine Sensibilisierung dafür, dass wir bestimmte Geschichten erhalten müssen und die erzählen müssen, war lange Zeit noch gar nicht so vorhanden. Und
also Erinnerungen irgendwie wachhalten, aber auch zum Teil halt erstmal überhaupt wecken. Oft sind es halt Personen, an die man gar keine Erinnerung hat, die man deswegen auch vielleicht gar nicht vergessen hat, weil man sie nie kannte.
Oder ja, sie sind nur in ihrem Feld bekannt. Also ich habe dir heute auch eine Frau mitgebracht, über die bin ich auch gestolpert in einer meiner Recherchen und im Prinzip auch nur, weil ich in das Thema tiefer eingetaucht bin. Also ich habe nicht explizit nach ihr gesucht,
so eine Nebenfigur,
sondern sie tauchte dann auf und dann dachte ich, boah, die ist aber irgendwie auch, die finde ich aber auch faszinierend. Und je tiefer man eintaucht, dann dachte ich, jedes Mal, wenn ich was Neues rausgefunden habe, dachte ich, ach was, das finde ich jetzt aber auch, das finde ich total spannend. Und dann ergibt sich so ein Bild einer Frau, wo ich wieder denke, ach, die finde ich wirklich...
Die sollte man kennen.
Ja, finde ich schon.
So, du hast es schon verraten. Du hast heute zwei Personen mitgebracht, zwei Frauen, von denen du sagst, die sollte man auf jeden Fall kennen. Mhm. Ja, erzähl uns, wer das ist. Also das wollen wir jetzt natürlich wissen.
Also eine kann ich schon verraten. Die zweite, über die ich spreche, über die habt ihr auch schon mal gesprochen.
Gut,
ich mache
dann
schon mal ein Name-Dropping. Also wir werden gleich noch über Emmy Noether sprechen.
Och, schön. Ja, die hat, glaube ich, viele Fans hier.
Also, ja, zu Recht, genau. Und die Frau, über die ich aber gerne zuerst sprechen würde, ist Dorothy Garrett.
Ist das die, über die du da gestolpert bist bei der anderen Recherche?
Genau. Ich habe gerade, und das ist so ein typischer Fall von, wie finde ich Personen, wie plumpsen die so plötzlich in mein Leben, diese Namen. Ich habe eine Recherche über die Eiszeit, über die letzte Eiszeit gerade gemacht, also Geschichtsjournalismus ganz, ganz weit zurück. Und dabei bin ich tatsächlich dann auf Dorothy Garrett gestoßen, denn Dorothy Garrett war eben Archäologin mit Schwerpunkt Prähistorie. Und hat sich in ihrer Arbeit darauf konzentriert, auf die Ankunft der vorzeitlichen Menschen in Europa und war die erste Frau, die eine Professur an der Universität Cambridge bekam.
Krass. Also, ach, da haben wir auch eine Hörerin. Da wird sich jetzt wieder, ich habe deinen Namen vergessen, aber die es in Cambridge sitzt, die wird sich jetzt freuen. Die hat gesagt, sie kriegt immer eine Gänsehaut, wenn wir das droppen, dass jemand da war.
Ja, dann ist das vielleicht ein besonderes Goodie für sie, hoffentlich. Ja. Genau. Und da würde mich auch interessieren, weil das weiß ich jetzt gar nicht, ob vielleicht in Cambridge auch irgendwo an Dorothy Garrett erinnert wird.
Auftrag, direkt hier, Hausaufgabe wird genau, hier transportiert.
Genau, also um ein bisschen mehr über sie zu erzählen. Ja. Also Dorothy Garrett wurde in London geboren und dann zu Hause unterrichtet und ihr Vater war Physikprofessor in Oxford. Das war Sir Archibald Garrett, also Sir. Die Briten halt gleich immer, ne? Genau, mit dem Sir. Und sie hat dann das Newnham College in Cambridge besucht und dort Geschichte und Archäologie studiert. Hat tragischerweise, also sie hat das Newnham College von 1913 bis 1916 besucht. Jetzt wird uns sofort bewusst, was fällt in die Zeit der Erste Weltkrieg. Sie verliert tragischerweise 3 Brüder im Ersten Weltkrieg. Oh. Also 2 fallen bei Kampfhandlungen und einer stirbt dann gegen Ende des Krieges an der spanischen Grippe, an der Pandemie. Und sie kommt dann 1921 nach Oxford als eine der ersten Studentinnen, die dort ein Diplom in Anthropologie macht.
Also das heißt, sie hat trotz dieser Umstände durchgezogen und hat dann sogar an eine noch höhere Uni gewechselt.
Genau. Sie geht nach dem Studium dann 2 Jahre nach Frankreich und lernt dann beim Abbé Henri Breuil, also das ist einer der führenden Prähistoriker seiner Zeit. Die Weichen sind gestellt, sie will selbst auch Ausgrabungen machen. Sie ist aber in einer Zeit, in der Ausgrabungen wie so vieles andere eben Männersache sind.
Ah.
Also sie hat jetzt fertig gelernt und will eigentlich in Großbritannien ihre erste Ausgrabung machen. Da kann aber eben nicht jede kommen. Man muss sich um eine Ausgrabungslizenz bewerben. Das ist ja auch bis heute so.
Wenn man so Archäologie hört, denkt man ja, die machen den ganzen Tag nichts anderes als ausgraben, ne?
Ja.
Das ist natürlich auch gar nicht so der Alltag. Aber dass man dann auch noch ein Problem hatte, nur weil man eine Frau war, war natürlich doppelt fies.
Genau, also da zu kommen und zu sagen, hallo, ich habe Archäologie studiert und ich möchte jetzt mit ausgraben.
In Oxford.
Genau, ja. Und dann sitzt da so eine Männerrunde und guckt sich diese Ausgrabungslizenz an oder den Antrag und guckt die Frau an und denkt, ja, nö, aber was willst du denn jetzt hier? So. Also diese Ausgrabungslizenz, die bekommt sie nicht. Und sie hat also Mühe, irgendwo den Fuß in die Tür zu kriegen sozusagen. Und das ist dann eben ihr Mentor, der Abbé Henri Breuil, der sie schließlich einlädt, für ihn Ausgrabungen auf Gibraltar zu leiten.
Oh, zu leiten sogar.
Ich bin mir nicht sicher, wie man das beurteilen sollte. Also ich glaube, ihr Mentor tut ihr da schon einen Gefallen. Also der sagt, ja, du bist fähig und kompetent, der schickt sie dahin. Gleichzeitig sieht man eben auch wieder, wie diese Zeit wirkt. Also sie muss ins britische Überseeterritorium, um also arbeiten zu können.
Also er hat quasi gesagt, ich sehe, du kannst das. Du kannst das auch gerne machen, aber nicht hier.
Ja, das will ich ihm nicht unterstellen, aber okay. Das ist die Frage. Das wäre spannend, da nochmal nachzugucken, so wie kommt das zustande? Also ist es einfach so, es ist gar keine andere Position offen und deswegen ist es eben nur Gibraltar, gibt es gerade keine andere Grabung? Oder hat es eben auch wirklich damit zu tun, dass ihr Mentor auch denkt, in Großbritannien kriegen wir das nicht durch?
So. Ah, okay.
Das wäre eine spannende Forschungsfrage. Ich glaube, bei mir sind hyperaktive Vögel quietschen hier rum.
Ist nicht schlimm, wir haben es ja jetzt benannt.
Ja, also sie reist dann also nach Gibraltar und arbeitet auf Gibraltar 1925 bis 26. Und da findet sie dann an der Grabungsstelle Devil's Tower, auch sehr schön benannt, den sogenannten Fund Gibraltar 2 heißt er. Das klingt irgendwie sehr unromantisch. Mhm. Was das ist? Es ist der Schädel eines 3 bis 5 Jahre alten Neandertaler-Kindes.
Oh.
Und es ist einer mit der ersten Funde von Neandertaler-Fossilien. Das ist eben auch deshalb spannend, weil sich mit diesen Hominidenfunden nachweisen lässt, dass Neandertaler auf Gibraltar gelebt haben. Heute weiß man eben, dass Gibraltar auch einer der letzten Rückzugsorte für den Neandertaler war, bevor die dann ausgestorben sind. Also auf Gibraltar gab es eben Felshöhlen, in denen sie gelebt haben. Die sind heute nur noch mit dem Boot erreichbar. Aber damals, wir reden von der letzten Kaltzeit, das waren so vor 113.000 bis vor 11.000 Jahren, also sehr, sehr weit zurück. Und in dieser Zeit lagen ja große Teile Europas noch unter einer dicken Eisschicht während dieser Kaltzeit. Das heißt, die Meeresspiegel waren viel tiefer. Das heißt, es gab vor diesen Höhlen so einen kilometerbreiten Strand. Und so haben die halt, sind die in diese Höhlen rein und raus und haben am Strand gejagt. Die haben sogar Schildkröten und Delfine dort als Nahrungsgrundlage gehabt. Also das ist ein total spannendes Feld.
Sie hat dann diesen Kopf gefunden, diesen Schädel.
Sie hat diesen Schädel dieses Kindes gefunden und damit lässt sich eben unter anderem nachweisen, dass sie dort gelebt haben. Und es gibt heute eine riesengroße Forschung da drum herum. Das ist also ein richtig faszinierendes Puzzleteil, was sie eigentlich da findet für diese vielfältige Forschung. Sie leitet dann eben auch weiterhin Ausgrabungen. Also das ist so ein bisschen ihr Kickstart sozusagen. Sie führt dann 1928 Ausgrabungen in Kurdistan durch. Im Jahr darauf beginnt sie dann Ausgrabungen in Wadi el-Magara. Das ist damals Palästina, heute Israel. Und das ist eine 5-jährige Ausgrabung. Und weshalb ich das auch so bedeutsam finde, ist, sie schart da eine ganze Menge Frauen um sich. Also sie ist nicht die einzige Frau in der Archäologie, sondern da kommen jetzt wirklich in der ersten Ausgrabungssaison 1929 sind die meisten Ausgräberinnen Frauen.
In ihrer Gruppe sozusagen, in ihrer Arbeitsgruppe da.
Genau, da sind Expertinnen dabei. Und Dorothy Garrett heuert auch Frauen vor Ort für die Ausgrabungen an. Also sie lässt eben nicht nur die Expertinnen daran, sondern sie erkennt, dass natürlich die Menschen, die vor Ort leben, die kennen ihre Region, die kennen die Erzählungen und so weiter und so fort. Die bringen ja ein ganz anderes Wissen mit. Sie gibt den Frauen vor Ort die Möglichkeit, ja auch eine bezahlte Aktivität auszuüben. Ja. Genau. Und leitet sie eben wirklich an, also gibt ihnen quasi so eine Art FacharbeiterInnen-Ausbildung. Das finde ich eben total spannend, weil es dann auch eine Frau namens Yusra ist, die dann auch dort einen wichtigen Fund macht. Also auch dort wird ein Neandertalerinnen-Skelett gefunden. Und das macht also, diesen Fund macht diese Frau namens Yusra, die also in dieser Gegend dort lebt und die Garrett also aus der Region angeheuert und für diese Grabungsarbeiten ausgebildet hat. Mhm. Ihre Wertschätzung für diese Arbeiterinnen und für diese Frauen vor Ort, die lässt sich rekonstruieren. Es gibt Fotos von ihr, wie sie mit den Frauen interagiert und die sind also in das Leben im Camp irgendwie auch eingebunden. Und es ist offenbar sogar so, dass Garrett auch versucht haben soll, Yusra nach Cambridge zu holen. Also das zeugt schon von ihrer Wertschätzung für deren Arbeit. Das finde ich wirklich faszinierend und auch einfach toll, muss ich sagen, ja.
Ja, und das ist ja am Ende eine Entscheidung, die sie da getroffen hat, ne? Also sie hat entschieden, ich möchte jetzt eine Gruppe, wo irgendwie Frauen mitarbeiten dürfen und ich bilde die gezielt aus und ich glaube, dass die gut sind und das konnte sie ja dann auch beweisen, dass die gut sind, sie hat erstmal die Entscheidung getroffen, das so aktiv zu tun.
Ja, ja. Und dann finde ich spannend, du hast ja vorhin gesagt, man denkt immer, Archäologen, die graben den ganzen Tag nur rum.
Ja.
Da hängt natürlich noch ganz, ganz viel mehr drin, ne? Also sie hatte wirklich den Hut auf bei diesen Grabungen und das hieß eben nicht nur jetzt das Grabungsfeld aufteilen, dann musste Stück für Stück bearbeitet werden, sondern diese ganzen Funde und wir reden über Tausende, Zehntausende Funde, die finden ja Knochensplitter, also wir machen uns ja manchmal gar keinen Begriff davon, wie klein das dann auch ist, ne? Also die finden da irgendwelche kleinen Funde von Werkzeugen, von Knochen, die müssen alle katalogisiert werden. Dann geht es darum, dass die Ausgrabung selber muss organisiert werden, es muss Equipment herangeschafft werden, es muss Versorgungsgüter, um irgendwie die Leute da alle zu verköstigen und so weiter und so fort. Und natürlich auch Gelder, um diese ganze Grabungsstelle am Laufen zu halten. Das sind alles Verantwortlichkeiten, die sie auf ihren Schultern getragen hat. Also das muss ja auch ein riesen Arbeitspensum gewesen sein, was sie da managen musste. Das muss man sich halt wirklich auch vor Augen führen, wie viel die da gewuppt hat, um das mal ein bisschen flapsig zu sagen.
Ja.
Die haben da in Zelten gewohnt, was ziemlich normal ist für solche Ausgrabungsstellen, vor allem zu der Zeit. Und hübsch finde ich aber, man hat sich dann schon auch mal abends so mit den Damen und mit den anderen Mitarbeitenden im Camp auch mal einen Sherry genehmigt, so ganz britisch.
Ah ja.
Also wenn mal wieder ein Sandsturm durchzog, dann hat man danach auf den Schreck und so mal einen kleinen Sherry getrunken oder auch sich zum Nachmittagstee getroffen und so. Das finde ich schon ganz hübsch, ja. Und gleichzeitig war sie aber auch super professionell darin, wenn Leute ins Camp kamen. Die haben halt oft auch so Besuche bekommen von potenziellen Geldgebern und die mussten sie dann halt einmal durchs Camp führen und bespaßen, ja, um sich quasi das Geld zu sichern. Das ist ja heute auch in der Forschung immer noch ähnlich.
Ja.
konkret konnte sie eben zeigen, dass da sowohl Neandertaler als auch Homo sapiens aktiv waren in der Region. Das ist so eine sehr heiße Zeit sozusagen, in der sehr viele Funde gemacht werden und in der die Forschung auch sehr vorankommt.
Ja, dank ihr auch.
Genau. Und sie findet zum Beispiel dort vor Ort auch noch so eine weitere Nebenspezies, die Natufian heißen die. Die werden so auf die Zeit von 12.000 bis 9.500 Jahren vor unserer Zeit datiert. Wirklich eine hochkompetente Frau, muss man einfach sagen. Ja.
Ja.
Und eine mega aktive Frau. Sie publiziert dann noch ein Buch über ihre Ausgrabungen und diese Forschungen. Das heißt The Stone Age of Mount Carmel. Ihr Nachfolger auf der Professur in Cambridge, Graham Clark, der nennt dieses Buch pures Gold. Also das ist schon auch ein schönes Kompliment. Ne?
Ja.
Diese Arbeit bringt ihr aber dann eben den nächsten Meilenstein, dass sie 1939 dann als erste Frau zur Professorin an der Universität Cambridge ernannt wird.
Wir müssen uns diese Frau merken. Eine Frau, die ein Buch geschrieben hat, das pures Gold ist, die Dinge ausgegraben hat, die vorher niemand gesehen hat. Ganze Spezies. Und ja, Dorothy,
genau.
Nachname war?
Dorothy Garrett.
Dorothy Garrett. Leute, merkt euch das.
Mike Rowe here with a radical idea. If you want to see more companies make more things in this country, buy more things from more companies who make things in this country. I refer in this case to the incredible t-shirts, sweatshirts, blue jeans, and more made by my friends at American Giant. Everything American Giant makes is made in the United States. And right now, you can take 20% off your first order at American-Giant.com/Mike. That's American-Giant.com/Mike.
Und ich bin ja schon voller Vorfreude auch auf die Frau, über die wir jetzt noch sprechen wollen.
Ja.
Emmy Noether, die ja in einem anderen Feld unterwegs war, aber auch da sehr viel Pionierarbeit für andere Frauen geleistet hat.
Ja. Oh, hier. Jetzt sitzt hier ein...
War das ein Tier?
Hier sitzt ein Vogel auf dem... Wie heißen die denn, Woodpecker? Ein Specht.
Ach, das ist ein Vogel?
Ja, 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 das ist ein Specht.
Okay, Leute, falls ihr jetzt im Hintergrund einen Specht hört, wisst ihr Bescheid.
Der denkt, das sei ein Baum, hat sich aber vertan und sitzt hier und hämmert auf dem Dach rum. Und leider überträgt sich das so ein bisschen vom Dachziegel.
Schön.
Also wenn es im Hintergrund so klingt, als würde jemand bohren oder hämmern, es ist der Specht.
Okay, perfekt. Wir sind vorbereitet.
Genau. Ich setze einfach nochmal an zu Emmy Noether.
Ja.
Also Emmy Noether finde ich so faszinierend, weil man muss ihr wirklich zugestehen, sie war die herausragendste Mathematikerin des 20. Jahrhunderts. Mhm. Sie hat die theoretische Erklärung für Einsteins Relativitätstheorie geliefert. Also ich finde es sehr charmant, dass Einstein auf die Theorie kam, sie sich aber mathematisch nicht herleiten und nicht erklären konnte.
Ja.
Und hat sich dann damals an die Universität Göttingen gewandt, an der Emmy Noether eben auch arbeitete, zusammen. Also Göttingen war damals ja das Zentrum der Mathematik.
Jo.
Und die Männer dort, David Hilbert und Felix Klein, waren damals so die beiden wirklich großen Mathematiker auch. Und die konnten sich das auch nicht erklären. Also die konnten diesen Nachweis mathematisch auch nicht führen. Und sie hat also Einstein quasi mathematisch nachweisen können, warum seine Relativitätstheorie stimmt. So. Emmy Noether ist auch so ein, ja, man muss sagen, tragisches Paradebeispiel für fehlende Equal Pay. Ne? Also wirklich als Diskriminierung gegen Frauen, und bei ihr wird ja auch ganz deutlich, also sie ist ja auch stark betroffen von der Verfolgung jüdischer Menschen, also muss ja am Ende emigrieren. Und das finde ich, das müssen wir eigentlich auch noch stärker anerkennen, wenn wir über sie sprechen. Also zum einen, klar, eine extrem intelligente Frau, promoviert 1907 mit Summa Cum Laude, ist ja wirklich, also besser geht nicht. Ihre Doktorarbeit wird im Journal für die reine und angewandte Mathematik publiziert, das ist auch schon eigentlich eine wirkliche Auszeichnung. Sie bekommt aber kein Angebot für eine Professur, anders als ihr Bruder Fritz.
Wow.
Ja, der geht den gleichen Weg, der wird Professor, und sie arbeitet in Erlangen 8 Jahre lang als Lehrassistentin, bekommt kein Gehalt.
Das ist ja nicht nur ein Gap, also wenn du gar kein Geld kriegst.
Das ist halt ganz offensichtliche Diskriminierung.
Ja.
Und dann geht sie nach Göttingen, also sie fängt in Göttingen an zu arbeiten, aber eben auch dort, ich glaube, sie wird als wissenschaftliche Assistentin dort beschäftigt. Und sie kämpft ganz lang dafür, dass sie überhaupt zur Habilitation zugelassen wird. Das wird auch immer wieder abgelehnt, bis es dann endlich klappt und sie dann schließlich eine Habilitation machen kann. Aber da sagt man mittlerweile auch, das ist wahrscheinlich nicht ganz uneigennützig, weil Hilbert und Klein schon verstehen, wie talentiert sie ist. Und sie wollen sie als Talent eben auch in Göttingen halten. Und das ist so Teil ihrer Argumentation, die dann sagen, also diese Frau, die steht uns in Göttingen, das steht uns schon gut zu Gesicht, so jemanden, also jemanden mit diesem Sachverstand zu haben. Die sagen jetzt nicht explizit, diese Frau zu halten und in Göttingen zu haben, sondern sie wollen den Sachverstand in Göttingen haben. Ne? Göttingen hat mittlerweile einen Ruf zu verteidigen als Zentrum der Mathematik.
Zentrum.
Genau, so. Und dann kommt also Emmy Noether und erklärt, etwas flapsig formuliert, Albert Einstein seine eigene Relativitätstheorie.
Ja, die auch wirklich echt viele um ihn herum nicht verstanden haben. Ne?
Inklusive ihm auf mathematischer
Wir
Basis.
Wir haben Einstein vor kurzem vorgestellt und Mileva Maric auch. Sie hat ja scheinbar auch immer schon für ihn so ein bisschen gerechnet und ihm da geholfen beim Nachrechnen seiner Theorie. Mhm. Aber Emmy, die hat es dann richtig durchschaut scheinbar.
Genau, das ist eben so eine ihrer großen Leistungen. Dann ist es aber so, also sie darf dann schließlich auch selbst Vorlesungen leiten und darf also wirklich einen Lehrauftrag im Prinzip ausfüllen, aber sie wird halt auch immer noch nicht gleich bezahlt. Also die ganze Zeit, die sie in Deutschland lebt, bekommt sie kein faires Gehalt, wird wesentlich schlechter bezahlt als ihre männlichen Kollegen. Und dann kommen die Nationalsozialisten an die Macht und weil Emmy Noether jüdischer Herkunft ist, wird sie nicht nur sehr schnell bedrängt, sondern sie wird eben wie viele Jüdinnen und Juden dann vom Beamtentum ausgeschlossen. So, und das passiert sehr, sehr schnell. Und dann bekommt sie ein Angebot aus den USA, am Frauencollege in Bryn Mawr zu arbeiten. Sie emigriert dann relativ schweren Herzens in die USA, vermisst diesen auch wirklich diese wissenschaftliche Stimmung, die in Göttingen geherrscht hat. Sie hatte auch ein sehr gutes, enges Verhältnis. Sie hat ihre Studierenden zu sich in ihre sehr bescheidene Dachkammer eingeladen. Also sie konnte sich wirklich nur, hat in prekären Verhältnissen gelebt, in einer sehr kleinen Wohnung. Und da gab es dann Pudding, weil sie jetzt da auch nicht auftafeln konnte, sondern sie hat mit ihrem wenigen Gehalt, hat sie auch sehr, sehr bescheiden leben und essen müssen. Und dann hat sie halt irgendwie eine Schüssel Pudding da gemacht und hingestellt. Und man hat sich dann hingesetzt und hat über Mathematik zusammen gesprochen und genördet. Und
boah, da hätten wir gerne dabei gesessen,
genau,
oder?
Oder die sind zum Beispiel auch spazieren gegangen und haben dann dabei über Mathematik gesprochen, ja, über worüber sie gerade arbeiten. Und diese Stimmung hat sie in Bryn Mawr sehr vermisst, weil das war dann natürlich nicht das Gleiche. Sie hat dann knapp anderthalb Jahre in den USA gelehrt und gearbeitet und ist dann sehr überraschend verstorben nach einer, ach nee, es war ein Tumor in ihrem Unterleib, der gefunden wurde, in der Tat. Und sie wird operiert und wird dann aber wenige Tage nach der Operation bekommt sie überraschend Fieber, bricht dann zusammen und stirbt dann eben mit nur 53 Jahren im Jahr 1935.
Und kommt nicht mehr zurück.
Genau, gerade anderthalb Jahre hat sie in den USA gelehrt und gearbeitet und hat dort zum ersten Mal in ihrem Leben ein faires Gehalt bekommen. Diese sehr kurze Zeit, in der ihr dann endlich zumindest finanziell irgendwie Fairness entgegengebracht wird, was aber gleichzeitig mit dem Verzicht kommt auf ihre, also sie ist aus Deutschland verdrängt worden, vertrieben worden. Als Jüdin ist sie in Deutschland, im nationalsozialistischen Deutschland nicht mehr erwünscht und verliert ihre wissenschaftliche Community.
Ja, es ist irgendwie auf allen Ebenen nur tragisch.
Genau.
Also man weiß gar nicht, soll man sich freuen, weil sie endlich mal Geld bekommt, aber nein, weil es ist ja nur durch wirklich ganz schlimmes Schicksal passiert.
Genau, genau. Ich glaube, ihr war das Geld nicht so wichtig. Also aus unserer heutigen feministischen Perspektive sagen wir natürlich, als Genie muss sie bitteschön auch fair bezahlt werden. Oder überhaupt als arbeitende Frau, die die gleichen Arbeiten ausführt wie die Männer in ihrem Beruf, möchte sie bitteschön gleich bezahlt werden. Ich glaube, sie ist sehr, so wird sie von Zeitgenossinnen beschrieben, sie ist sehr in ihrer mathematischen Arbeit aufgegangen. Mhm. Sie hat da große Erfüllung drin gefunden, aber von Erfüllung kann man sich eben nicht ernähren. So,
nee, ne? Dann reicht es nur für Pudding und,
genau, und
Dachboden.
Genau, und da muss man schon sagen, ihr hätte beides zugestanden.
Ja,
ihr hätte
definitiv
die wissenschaftliche Anerkennung zugestanden, die ihr auch lange einfach so nicht entgegengebracht wurde. Und absolut auch eine faire Bezahlung. Und deswegen finde ich, das ist was, was man sich heute wirklich bewusst machen muss und wo man ihr auch wirklich nochmal doppelt Respekt zollen muss. Als Mathematikerin, glaube ich, kann man ihre Leistungen auch gar nicht hoch genug anerkennen.
Ja, und was ich jetzt super faszinierend bei beiden Frauen finde, die du vorgestellt hast, ist so, dass sie ihre Begeisterung so sehr geteilt haben, dass sie es auch geschafft haben, andere Frauen damit reinzuziehen in diese Kreise.
Ja, also ich glaube, sie war dann nicht ganz so aktiv wie Dorothy Garrett. Mhm. Sie hatte schon weibliche Doktorandinnen, aber ich glaube nicht, dass sie versucht hätte oder sich irgendwie dafür stark gemacht hätte, dass die Frauen es jetzt leichter haben sollen als sie. Also,
Aber ich glaube, alleine dadurch, dass sie den Weg gegangen ist, war es im Anschluss leichter. Mhm. Es kamen auf jeden Fall bei uns in den Folgen danach nochmal Frauen, die dann auch in Göttingen gelandet sind und die es dann wesentlich einfacher hatten, nur weil sie da vorher schon war.
Ja, ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass diese Frauen, die die Ersten sind, das ist natürlich für die jeweilige Frau nicht immer leicht. Ne? Das kommt so mit seinen ganz eigenen Schwierigkeiten. Aber was es natürlich tut, ist, also es macht überhaupt erstmal eine Frau in diesem Bereich sichtbar.
Ja.
Damit sind dann Frauen, die danach kommen, stolpern dann schon mal über einen Namen, über den Namen einer Frau, die dort schon studiert, gelehrt, gearbeitet hat. Ich glaube, dass das in der Bedeutung nicht unterschätzt werden darf. Diese Wahrnehmung, ach guck mal, da war schon eine.
Ja. So. Und umso wichtiger, dass wir sie bis heute wertschätzen.
Ja.
Danke, Jasmin, dass du uns diese zwei tollen Frauen vorgestellt hast. Und wenn ihr jetzt nicht genug habt und euch denkt, oh, ich will direkt irgendwie noch mehr von diesen spannenden Menschen kennenlernen, dann hört auf jeden Fall mal in Her Story. Danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und hier Luisa vertreten hast.
Ja, ganz lieben Dank für die Einladung und ja, ich hoffe, ich war eine würdige Vertretung.
Definitiv, du kannst gerne wiederkommen. Und alle anderen, ja, wir hören uns dann wieder am nächsten Science Samstag. Da ist Luisa wieder zurück. Okay. Danke, wir erzählen alle weiter von Dorothy und Emmy.
Super.
Einen Moment noch, bevor ihr jetzt aussteigt. Ich habe zum Überbrücken bis nächste Woche noch einen sehr guten Hörtipp für euch. Der erscheint morgen und zwar der neue Podcast von Haus 1, Hopeful News mit Nicole Diekmann. Sie ist Journalistin und Korrespondentin, aber hat mit der Zeit gemerkt, wie überfordernd Nachrichten auch sein können. Und das kennt ihr auch. Nachrichten sind oft super dramatisch, frustrieren irgendwie und sind auch ganz schön entmutigend. Und deshalb spricht Nicole Diekmann bei Hopeful News jede Woche Sonntag mit einer Person über was Gutes, das in der Welt passiert ist. Das kann auch mal skurril sein, aber macht auf jeden Fall immer Hoffnung. Bei Hopeful News hört ihr die Nachrichten, die ansonsten im Alltagsgeschäft untergehen. Und das tut total gut, finden wir. Deshalb klare Hörempfehlung für euch.